Wir sind in 4. Mose 5 bei diesem besonderen, sehr eigenartigen Opfer stehen geblieben, wo es darum geht, dass Untreue, verborgene Untreue, offenbar wird. Und es ist ja so, dass die Treue oder Untreue im Herzen, die sieht man nicht sofort. Das ist verborgen, wir können nach außen, können wir noch lange dabei sein, mitmachen und niemand merkt uns etwas an, wenn unser Herz schon längst abgewichen ist und sich an andere Dinge gehängt hat, dass uns andere Dinge lieber und wichtiger geworden sind als der Herr selbst. Und wir sollten auch daran immer wieder denken, dass der Herr uns liebt, dass er uns als seine Braut ansieht und dass jede Untreue im Herzen, fremde Liebe, das fordert seinen Eifer heraus. Und das soll offenbar werden, ans Licht kommen und die Mittel, die Gott verwendet, um unsere Herzen, unsere Untreue zu überführen, die haben wir gehört. Dann sehen wir was, noch etwas, dieses Wasser, von dem wir lasen, ja, das Wasser, in das vom Staub des Bodens der Wohnung getan wurde. Von diesem Wasser heißt es nachher weiter. Also der Priester lässt die Frau dieses Wasser dann trinken. Der Priester, Vers 19, soll sie beschwören und zur Frau sagen, wenn kein Mann bei dir gelegen hat und wenn du unter deinem Manne seiend nicht ausgeschweift bist in Unreinigkeit, so bleibe unversehrt von diesem fluchbringenden Wasser der Bitterkeit. Und wir müssen keine Angst davor haben, uns vom Herrn prüfen, durch und durch prüfen zu lassen, wie unser Herz steht. Es ist ja nur gut, dass wir uns prüfen lassen und dass er uns offenbaren kann, wenn noch Untreue da ist, dann können wir sie bekennen und ablegen. Wenn unser Herz abgewichen ist von ihm und in der Weise geistlich, so wie Jakobus 4 sagt, Hurerei getrieben hat. Wenn du aber unter deinem Manne seiend ausgeschweift bist und dich verunreinigt hast und ein Mann bei dir gelegen hat, außer deinem Mann, Vers 21, zweite Hälfte, so mache dich der Herr zum Fluche und zum Schwure in der Mitte deines Volkes, indem der Herr deine Hüfte schwinden und deinen Bauch schwellen mache. Also auf alle Fälle so, dass du unfruchtbar wirst. Das zeigt der Vers 28. Wenn aber die Frau sich nicht verunreinigt hat und rein ist, so wird sie unversehrt bleiben und Samen empfangen. Dann wird sie fruchtbar sein. Und es komme dieses fluchbringende Wasser in deine Eingeweide, also es soll unser Innerstes durchforschen, um deinen Bauch schwellen und die Hüfte schwinden zu machen, und die Frau soll sagen, Amen, Amen. Und der Priester soll diese Flüche in ein Buch schreiben und sie in das Wasser der Bitterkeit auslöschen. Und er soll das Weib, das fluchbringende Wasser der Bitterkeit trinken lassen, damit das fluchbringende Wasser in sie komme zur Bitterkeit. Wir lesen hier von Bitterkeit. Es ist bitter, vom Herrn abzuweichen. Jeremia 2, Vers 19. In Jeremia 2, Vers 1 wird Israel verglichen mit einer Braut, die ihrem Mann folgt. Jeremia 2, Vers 2. So spricht der Herr, ich habe dir gedacht, die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes. Dein Wandeln hinter mir her in der Wüste in unbesätem Land. Und dann Vers 19. Deine Bosheit züchtigt dich, deine Abtrünnigkeiten strafen dich, so erkenne und sieh, dass es schlimm und bitter ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlässest. Das ist genau der gleiche Zusammenhang. Wenn wir uns vom Herrn durchforschen lassen und uns vom Herrn ins Licht stellen lassen und bekennen, wir sind im Herzen untreu geworden und uns neu an den Herrn binden, dann werden wir, Vers 28, unversehrt bleiben und Samen empfangen. Wenn wir es aber nicht bekennen und zu vertuschen zu suchen, zu verdrängen, zu verheimlichen suchen, werden wir so lange unter Gottes Züchtigung, ja, in den Regierungswegen Gottes unter seinen Fluch kommen, keine Frucht bringen, fruchtlos sein, bis wir wiederhergestellt sind. Also Kapitel 5, Untreue, dann kommt Kapitel 6, das ist wie das Gegenüber davon, das Gegenteil davon, besondere Hingabe, der Nasier, der sich Gott weiht, um in besonderer Weise für den Herrn abgesondert zu sein. 4. Mose 6, Vers 1. Bis 8. Der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mann oder eine Frau sich weiht, indem er das Gelübde eines Nasiers gelobt, um sich für den Herrn abzusondern, so soll er sich des Weines und des starken Getränks enthalten, Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken, und keinerlei Traubensaft soll er trinken, und Trauben, frische oder getrocknete, soll er nicht essen. Alle die Tage seiner Absonderung soll er von allem, was vom Weinstock bereitet wird, von den Kernen bis zur Hülse, nicht essen. Das ist das Erste. Also sich enthalten von allem, was vom Weinstock kommt. Dann, alle die Tage des Gelübdes seiner Absonderung soll kein Schermesser über sein Haupt gehen, bis die Tage erfüllt sind, die er sich für den Herrn absondert, soll er heilig sein. Er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. Das ist das Zweite. Und dann das Dritte. Alle die Tage, die er sich für den Herrn absondert, soll er zu keiner Leiche kommen. Wegen seines Vaters und wegen seiner Mutter, wegen seines Bruders und wegen seiner Schwester, ihretwegen soll er sich nicht verunreinigen, wenn sie sterben, denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupte. Also diese drei Dinge kennzeichnen den Nasier. Er enthält sich aller Erzeugnisse des Weinstocks, er lässt das Haupthaar frei wachsen und er kommt nicht zu einer Leiche, in die Nähe einer Leiche, berührt keine Leiche, selbst wenn es sein Vater oder seine Mutter ist. Nun, der wahre Nasier, der sich vollkommen für Gott absonderte, ist der Herr Jesus. Aber nur im wirklichen Sinn, nicht im buchstäblichen Sinn. Im buchstäblichen Sinn war der Herr Jesus kein Nasier. Zwei Dinge machen das ganz deutlich hier. Denn zwei Dinge, die verboten waren, hat der Herr getan, ja. Ja, er hat ja selber. Also, das ist jetzt wirklich egal. Es gibt Leute, also die schreiben ganze Kommentare, ganze Welt, um zu beweisen, der Herr habe nur Traubensaft getrunken, nicht Wein. Aber schon das wäre eine Übertretung des Gebots des Nasiers gewesen. Egal ob Wein oder Traubensaft. Und ja, er hat Tote berührt, angerührt. Er hat Tote angerührt und er hat Wein getrunken. Und das hätte er nicht tun dürfen, wäre er buchstäblich ein Nasier gewesen. Ansonsten er was? Das Gesetz gebrochen hätte. Und aus diesem Grund können wir mit absoluter Sicherheit sagen, dass der Herr Jesus auch das Dritte des Nasiers nicht tat. Er ließ sich das Haupthaar nicht freiwachsen. Und darum auf all diesen Darstellungen, wo man meint, Jesus malen oder zeichnen oder filmisch darstellen zu müssen, wo er langhaarig dargestellt wird, das ist garantiert verkehrt. Denn hätte er langes Haar gehabt, dann hätte er nach außen so getan, als wäre er ein Nasier gewesen und war keiner. Und das wäre unwahrhaftig gewesen und das verträgt sich nicht mit dem Charakter des Herrn. Also das nur nebenbei. Er war nicht im buchstäblichen Sinn ein Nasier, aber er war das, was der Nasier hier bedeutet. Er war Gott vollkommen hingegeben, vollkommen geweiht. Er enthielt sich des Gewächses des Weinstocks. Einmal sagt er es buchstäblich. Wann? Ich werde fortan nicht mehr trinken von der Frucht des Weinstocks bis. Ja, Markus 14, Vers 25. Markus 14, Vers 25. Wahrlich, ich sage euch, dass ich hinfort nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis an jenem Tage da ich es neu trinken werde im Reiche Gottes. Nun, wofür steht Wein im Alten Testament? Freude, ja. Psalm 104, dieser großartige Schöpfungspsalm, dort steht, dass Gott den Menschen Wein gab, um das Herz des Menschen zu erfreuen. Psalm 104, Vers 15, also er lässt all das wachsen und damit Wein des Menschen Herz erfreue. Der Herr Jesus hat wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Ja, aber er genießt die Frucht seines Werkes am Kreuz noch nicht. Die Freude ist noch nicht erfüllt. Er wartet auf den Tag, da er diese vor ihm liegende Freude genießen wird. Und wann wird das sein? Ja, wenn er wiederkommt. Er sagt es ja. Dann, wenn sein Reich erscheint. Dann, wenn er mit all den Seinigen vereint sein wird. Dann wird er die volle Freude all der Ergebnisse seines Werkes am Kreuz genießen. Erst dann. Und so lange ist er wie ein Nahseher, der sich enthält. Und in Geduld wartet und den Menschen noch Zeit lässt, dass sie Buße tun, umkehren, sich von ihm retten lassen. Und dann, was bedeutet denn in übertragenem Sinn, das Haar des Hauptes frei wachsen zu lassen? Unterwürfigkeit, ja, das lange Haar ist das Zeichen der Frau, steht in 1. Korinther 11. Und sie ist dem Mann untertan. Und das langwachsende Haar, das heißt Unterwürfigkeit, der Nahseher wollte damit zeigen, dass er sich Gott völlig unterwirft. Und auch darin ist der Herr Jesus der wahre Nahseher, der sich seinem Gott und Vater vollkommen unterworfen hat. Der gehorsam ward bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und dann, der Nahseher durfte keine Leiche, sei es sogar vom Vater oder von seiner Mutter, berühren. Was bedeutet das? Reinheit, sicher. Bitte?
Der Welt für tot halten.
Sich der Welt für tot halten. Nun, warum wird mit Ausdruck gesagt, nicht einmal bei Vater und Mutter? Normalerweise liebt man ja Vater und Mutter mehr als alles andere und ehrt sie mehr als alles andere. Und darum ist selbstverständlich, dass man der Leiche seiner Eltern nahe kommt bei ihrem Begräbnis. Aber der Nahseher sollte zeigen, dass er Gott mehr liebt, sogar als Vater und Mutter. Dass er Gott über alles liebt. Und dass ihm die Beziehung, die Verbindung zu seinem Gott wichtiger ist als alles andere. Und das hat doch der Herr Jesus in dieser Welt auch gezeigt, dass er seinen Gott und Vater mehr liebte als seine menschliche Mutter. Muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist, Lukas 2? Oder als Maria meint, ihm einen guten Rat geben zu müssen, was haben wir miteinander zu reden, Frau? Meine Stunde ist noch nicht da. So hat der Herr gezeigt, dass er seine Liebe zu seinem Gott über alles stellte. In der Weise hat der Herr Jesus als der wahre Nahseher das erfüllt. Und das Ergebnis, was ist das Ergebnis? Im Volk Gottes ist doch im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende Untreue gewesen, oder nicht? Wie die untreue Frau von Kapitel 5. Und dennoch hat Gott sein Volk bewahren und segnen können. Warum? Weil einer da gewesen ist, der Gott vollkommen gedient hat. Und durch seine Treue hatte er den Segen Gottes auf, sogar auf ein zeitweilen und immer wieder untreu gewordenes Volk herabgezogen. Und darum endet 4. Mose 6 mit dem Segen. Der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israel segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich. Und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das verdanken wir dem Nasir. Jetzt können wir das aber auch auf uns anwenden. Und ich denke, dass wir hier einen Hinweis darauf haben, dass auch wenn Untreue sich breit macht im Volk Gottes und Untreue natürlich auch in der Versammlung Gottes unter den Geschwistern, mit denen wir Gemeinschaft haben, da ist, wir sind nie selbst davon ausgenommen, dann wird hier ein Weg gezeigt, wie Gott dennoch Leben, Wiederherstellung, Segen unter die Seinen einbringen kann. Und meistens ist es, geschieht das dadurch, dass jemand ganz einfach dem Herrn dient und dass er durch seinen Wandel, durch seine Hingabe, durch seinen Glauben und durch sein Vorbild vielen anderen zum Vorbild wird und die ihm nachher nacheifern. Und so kommt der Segen Gottes auf sein Volk zurück. Das ist immer wieder so gewesen, dass Einzelne, die dem Herrn hingegeben lebten, dass sie durch ihren Wandel, durch ihre Absonderung, durch ihre Weihe dem Herrn Segen auf das Volk Gottes herabbrachten. Und wir haben das doch erlebt in unserem Leben. Es waren immer wieder einzelne treue Knechte oder Mägde Gottes, die uns Vorbild und Ansporn wurden, dem Herrn in gleicher Weise zu dienen. Immer wieder so gewesen. Ich denke an verschiedene Männer Gottes, denen ich begegnet bin, mit denen ich zu tun hatte. Was haben die für Segen hinterlassen und für Auswirkungen gehabt, auch in meinem persönlichen Leben, im Leben vieler. Nun, was soll der Nasir tun? Er soll sich des Weins, also aller Erzeugnisse des Weinstocks enthalten. Das heißt, dass er auch bereit sein muss, auf Dinge, die er sich ganz gern tun würde, zu verzichten. Und oft ist es uns wirklich nicht uns froh und fröhlich und lustig sein, wenn wir uns ansehen, wie es im Volk Gottes und in der Welt aussieht. Der Nasir ist jemand, der sich dem Herrn hingibt und vieles nicht teilt und an vielem nicht teilhat, viele Vorzüge oder Vorrechte nicht genießt oder Recht und Möglichkeiten um des Herrn willen. Jemand, der verzichten kann. Verzicht. Und ich möchte mal diese Frage umgekehrt stellen. Es wird ja oft gefragt, ja, darf ich als Christ noch ins Kino oder ins Theater gehen? Ich habe meistens umgekehrt gefragt. In den ersten Jahren, nachdem ich zum Glauben kam, war das mir gar nicht ein Problem. Ich habe immer umgekehrt gefragt, Herr, was darf ich noch sein lassen? Das hat mich interessiert. Worauf kann ich noch verzichten? Und ich war ganz dankbar, wenn ich nicht Fußball spielen gehen musste, dass ich auf solche Dinge verzichten darf. Und dass ich nicht Skifahren gehen musste, obwohl ich früher ganz gern Ski gefahren bin und so weiter. Also man kann auch umgekehrt fragen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, diese Dinge überhaupt nicht. Es hat auch seinen Platz und Stellenwert. Und ich meine nicht, dass es Fußball oder so etwas sein muss. Aber ganz einfach diese Grundfrage, worauf darf ich noch verzichten? Was kann ich auch noch aus meinem Leben herauskippen, was eigentlich gar nicht nötig ist? Das ist die Gesinnung des Nasirs. Und es ist wirklich so, wenn gerade jungen Menschen, möchte ich das sagen, wenn du noch jung bist, noch nicht verheiratet bist, noch nicht Familie hast, dann investier dich vollständig, dich selbst vollständig in den Herrn. Mach's, vergrab dich ins Wort Gottes, wirf dich in die Arme des Herrn, setz dich ein für das Werk des Herrn. Und wenn du auch keinen direkten Dienst in der Versammlung hast, was du immer tun kannst, das ist beten, Wort Gottes lesen und den Herrn einzelnen Menschen bekennen und Menschen für den Herrn zu gewinnen suchen. Und da kannst du dich darin völlig verlieren und mach's, verlier dich doch darin. Und du wirst sehen, wie der Herr dein Herz dermaßen anfüllt, dass du alles vergisst, worauf du meinst, verzichtest zu haben. Du wirst es vergessen. Es wird dir gar nicht mehr wichtig sein. Der Herr wird dir so kostbar werden, wird dich so sättigen, dass du es für Gewinn ansiehst, alles, was du für alles, was du preisgeben und aufgeben konntest, um umso mehr Aufmerksamkeit, Energie und Zeit dem Herrn und seinen Dingen geben zu können. Dann Vers 5, Unterwürfigkeit. Wir sollten das auch bedenken, denn die Gefahr besteht bei uns immer, dass man sich etwas auf sich einbildet. Da müssen wir daran erinnert werden, dass wir nichts und niemand sind. Uns beugen, uns demütigen vor Gott. Und Vers 6 und 7, die Liebe zu unserem Herrn muss die Liebe zu allem und jedem anderen übersteigen. Und wird es auch tun. Wird es auch tun. Dass dir keine Beziehung so wichtig ist und so kostbar und so wert wie die Beziehung zum Herrn selbst. Und dass du nichts tun wirst, in deinem Leben nichts zulassen wirst und niemanden in dein Leben hereinlassen willst, der diese Beziehung in Frage stellen könnte oder schwächen könnte. Das ist die Gesinnung des Nasiers. Dann Kapitel 7. Es geschah an dem Tage, da Mose das Aufrichten der Wohnung vollendet und sie gesalbt und sie geheiligt hatte mit allen ihren Geräten, sowie den Altar und alle seine Geräte, und er sie gesalbt und sie geheiligt hatte, da brachten die Fürsten Israels, die Häupter ihrer Vaterhäuser, sie, die Fürsten der Stämme, die Vorsteher der Gemusterten, sie brachten ihre Opfergabe dar vor dem Herrn, eine freiwillige Gabe. 6 bedeckte Wagen, 12 Rinder, einen Wagen für 2 Fürsten und ein Rind für einen, und sie brachten sie da vor der Wohnung. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm sie von ihnen, und sie seien zum Verrichten des Dienstes des Zeltes der Zusammenkunft, und gib sie den Leviten, einem jeden nach Verhältnis seines Dienstes. Wir sehen hier etwas, das den Dienst fördert. Und das ist sicher so, dass das damals die Leviten gefreut hat, als sie sahen, dass die Fürsten der Stämme diese Opfergabe darbrachten. Da begriffen sie, die Fürsten der Stämme, die freuen sich über unseren Dienst und die wollen, dass unser Dienst möglichst ungehindert geschehen kann, ja, dass er sogar gefördert wird. Könnte ein Hinweis sein, denn sie geben von ihrer Gabe Gold und Silber und Wagen und Rinder, könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir nicht nur uns selbst hingeben, Kapitel 6, sondern auch unseren Besitz. Unseren Besitz hingeben zur Förderung des Dienstes, des Werkes des Herrn. Und das ist wirklich schön, wenn das geschieht, wenn man das kann. Und da denke ich an die Korinther im 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Und ich denke an die Brüder in Indien, wo ich das oft gesehen habe, genau in der Weise, 2. Korinther 8, Verse 1 bis 5, das Geben, das Hingeben unseres Besitzes, nachdem wir uns selbst hingegeben haben, folgt ganz organisch auch, dass wir den Besitz ergeben. Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalsprüfung die Überströmung ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig, mit vielem Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen bittend. Und nicht, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen. Zuerst gaben sie sich selbst dem Herrn. Und weil sie sich selbst hingegeben hatten dem Herrn und den Geschwistern, den Aposteln, darum gaben sie auch von ihrem Besitz. Bhakt Singh, ein Bruder, der in Indien jahrzehntelang dem Herrn gedient hat, irgendwann sagte er einmal, dass sie immer dann wenig Schwierigkeiten hatten mit dem Geben, also dass sie eigentlich nie Predigten halten mussten und Aufrufe machen mussten, Geld zu spenden, Geld zu geben für das Werk des Herrn in den Versammlungen in Indien, sondern dass dort, wo sie durch ihren Dienst die Größe und die Herrlichkeit des Herrn vor Augen der Geschwister stellen konnten und wo die Geschwister sich dem Herrn hingaben, dass das dann von selbst folgte, dass sie auch ihren Besitz hergaben. In der Apostelgeschichte war das so, in den ersten paar Kapiteln, und einige Male ist das auch geschehen im Lauf der Kirchengeschichte, dass tatsächlich die Glaubenden so berührt wurden von der Größe des Herrn, sich ihm so restlos hingaben, dass sie auch buchstäblich ihren ganzen Besitz für das Werk des Herrn hergaben. Das geschah so in den späten 40er Jahren in China. Wer dieses Buch irgendwo findet, leider ist es vergriffen, der soll es lesen. Die Lebensgeschichte von Watchman Nee, ein Leben gegen den Strom. Und dort können wir erfahren, wie die Brüder in China merkten, nach dem Zweiten Weltkrieg, als zwischen den Kommunisten und den Anhängern von Chiang Kai-shek, der Kuomintang, ein Kampf sich entspann um die Herrschaft über China. Und irgendwie spürten die Brüder, dass die Zeit knapp und kurz wird. Und bei einer Konferenz hat Watchman Nee gesprochen über das Thema: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Mit Schwergewicht auf: Gebt Gott, was Gottes ist. Und das hat eine solche Bewegung in den Herzen der Geschwister ausgelöst, dass sie wirklich anfingen, alles dem Herrn zu geben, sich selbst und ihren Besitz. Und da kam also alles Geld, da wurden Bankkonten aufgelöst, wurde Schmuck zusammengelegt, wurde alles zusammengetragen, was die Gläubigen besaßen, haben das willig gegeben, und es wurde dann so viel Geld dafür frei, dass man Leute aus den Versammlungen aussenden konnte und unterhalten konnte. Die konnten also auf diese Weise noch die letzten Winkel von China erreichen. Und 1949 siegte Mao Zedong und mit ihm der Kommunismus. Und dann war es mit der Bewegungsfreiheit und Verkündigungsfreiheit vorbei. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann auch ihren Besitz. Das ist sicher ein recht verlässlicher Gradmesser unserer Hingabe an den Herrn, unser Verhältnis, unserem Besitz. Ja. 4. Mose 7, also den Besitz, Hingabe des Besitzes. Und dann 4. Mose 8, hier werden die Leviten zu ihrem Dienst eingesetzt. Frieder, bis wann geht es noch? Noch 8 Minuten. Also, bitte? Gell? Muss doch sein. Ja, wir haben nämlich ziemlich spät angefangen. Noch 15 Minuten, bis 10 nach. Gut. 4. Mose 8. Hier geht es um die Diensteinsetzung der Leviten. Zuerst, bevor die Leviten eingesetzt werden, Verse 1 bis 4, wird vom Leuchter gesprochen, der angezündet wird. Wir haben gestern das bereits gelesen, diese Verse, und was es bedeutet. Ich meine, es in diesem Zusammenhang will uns gesagt werden, das, was uns zum Dienst motiviert und das, was uns im Dienst auch stärkt und erhält, das ist das Erkennen des Herrn. Der Blick zu ihm, wenn wir ihn sehen, den verherrlichten Herrn zur Rechten Gottes, er, der auf dieser Erde war, wie er diente, wie er seinen Dienst vollendete und wie er erhöht wurde, der vollkommene Diener und Knecht Gottes, der vollkommene Mensch, der verherrlichte Mensch in der Gegenwart Gottes. Ihn haben wir vor Augen. Und dann die Einsetzung zum Dienst. die Verse 5 und folgende. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm die Leviten aus der Mitte der Kinder Israel und reinige sie. Und also sollst du mit ihnen tun, um sie zu reinigen. Sprenge Entzündigungswasser auf sie, und sie sollen das Schermesser über ihr ganzes Fleisch gehen lassen und ihre Kleider waschen und sich reinigen. Und sie sollen einen jungen Farren nehmen und sein Speisopfer, Feinmehl gemengt mit Öl, und einen anderen jungen Farren sollst du nehmen zum Sündopfer. Und du sollst die Leviten vor das Zelt der Zusammenkunft herzutreten lassen und die ganze Gemeinde der Kinder Israel versammeln. Und du sollst die Leviten vor den Herrn herzutreten lassen, und die Kinder Israel sollen ihre Hände auf die Leviten legen, und Aaron soll die Leviten als Webopfer von Seiten der Kinder Israel vor dem Herrn weben, damit sie zum Verrichten des Dienstes des Herrn seien. Und die Leviten sollen ihre Hände auf den Kopf des Pharren legen, und den einen sollst du als Sündopfer und den anderen als Brandopfer dem Herrn opfern für die Leviten, um für die Leviten Sühnung zu tun. Also die Leviten sollen gereinigt werden. Es werden hier vier Dinge genannt, welche die Leviten reinigen. Zuerst Entzündigungswasser. Dann das Schermesser. Nein, fünf Dinge, die dazugehören. Das Speisopfer. Das dritte, das Speisopfer. Dann das Sündopfer, dann das Brandopfer. Entzündigungswasser auf sie sprengen. Also Wasser reinigt auch. Nicht nur das Blut reinigt uns, aber nicht nur das Blut, das Wasser reinigt uns auch. Das steht im Neuen Testament, im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, Vers 26, sie heiligte, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Also auch das Wort wirkt reinigend, das Wasser ist ein Hinweis auf das Wort, das uns reinigt. Nun, was ist denn dieses Entzündigungswasser? Wie wurde dieses Entzündigungswasser gefertigt? Ja, von der Asche einer jungen roten Kuh. 4. Mose 19. Diese junge rote Kuh, die wird im Hebräerbrief auch zitiert. 4. Mose 19. Eine rote, junge Kuh. 4. Mose 19. Vers 2. Dies ist die Satzung des Gesetzes, das der Herr geboten hat, indem er sprach: Rede zu den Kindern Israel, dass sie dir eine rote, junge Kuh bringen, ohne Fehl, an der kein Gebrechen, auf welche kein Joch gekommen ist. Und du sollst sie Eleasar, dem Priester, geben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und man soll sie vor ihm schlachten. Wie jedes Opfer, so ist auch dieses Opfer, dieses geschlachtete Opfertier, ein Hinweis auf den Tod des Herrn Jesus. Nun, jedes Opfertier zeigt uns eine andere Seite der Person und des Kreuzes, Todes des Herrn. Eine rote, rot und jung, eine rote junge Kuh spricht von Fülle des Lebens. Eine junge Kuh ist eine Kuh in der Fülle des Lebens, wo sie anfängt, Kälber zu werfen. Also, sie sollten daran erinnert werden, es ist ein Tier, das voll von Leben ist. Kein Joch, also kein Gebrechen, kein Fehl, fleckenlos, makellos, fehlerlos, so wie der Herr Jesus, sündlos. Er war der Fürst des Lebens, er selbst der Quell des Lebens, von ihm ging Leben aus. Er war fleckenlos, sündlos, kein Joch, gekommen auf diese rote junge Kuh. Der Herr Jesus war nie unter ein Joch gekommen, unter kein Joch der Sünde. Natürlich hat er sich freiwillig gebeugt, den Willen des Vaters zu tun, und er spricht von meinem Joch, aber in dem Sinn, er hatte nicht Teil an der Mühsal dessen, was der Sündenfall, also was die Sünde in die Welt gebracht hat. Mühsal der Sünde. Kein Joch der Sünde war auf ihm. Und dann wurde dieses Tier geschlachtet. Er, der Fürst des Lebens ist, der Sündlose, der Fleckenlose, der keine Sünde hatte, er wurde geschlachtet für uns. Er ging in den Tod. Und in seinem Tod hat er alles gerichtet, wovon die folgenden Maßnahmen sprechen. Was alles? Vers 5. Man soll die junge Kuh vor seinen Augen verbrennen. Vor seinen Augen. Und wir sollen einen Begriff davon haben, wie der Sohn Gottes durch das Feuer des Gerichts gegangen ist. Ihre Haut und ihr Fleisch und ihr Blut samt ihren Mist soll man verbrennen. Und dann, und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und es mitten in den Brand der jungen Kuh werfen. Zedernholz, Isop und Karmesin, die Zeder, der höchste Baum. Der hohe Wuchs der Zedern ist ein Hinweis auf den ragenden, stolzen Menschen. Psalm 29, die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern. Das ist der stolze Mensch, der durch das Reden Gottes geknickt wird. Also die Zeder, ein Hinweis auf das stolze, ragende des Menschen, der sich selbst groß vorkommt. Isop, das ist die kleinste Pflanze. Bekanntlich redete Salomo von der Zeder, die auf dem Libanon wächst, bis zum Isop, der aus der Mauer wächst. Und dann Karmesin. Es ist ein bisschen schwierig mit diesen Farbbezeichnungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind auch in den Übersetzungen verschieden wiedergegeben. Karmesin und Scharlach. Diese beiden Wörter werden gebraucht und im Hebräischen ist das ein wenig verwirrend. Karmesin kann einerseits ein Hinweis sein, dort wo Karmesin in der Stiftshütte gebraucht wird, auf die Leiden des Herrn. Aber das macht hier keinen Sinn. Warum soll man die Leiden des Herrn ins Feuer werfen? Karmesin oder Scharlach wird aber auch gebraucht für das, womit der Mensch sich prächtig macht. Also menschliche Pracht und Majestät. Scharlach kommt vor im Neuen Testament an zwei entsprechenden Stellen. Wir sehen das in Matthäus 26. Matthäus 27, Verse 27 und 28. Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum mit in das Prätorium und versammelten über ihn die ganze Schar, und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um, also einen königlichen Mantel, aber zum Spott. Purpurmantel, eigentlich Scharlach, steht in der Fußnote. Scharlach, Chlamys Kokine. Und von Scharlach lesen wir auch in Offenbarung 17. Offenbarung 17, Vers 4, die Hure Babylon. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand. Also bekleidet mit Purpur und Scharlach. Alles, womit der Mensch sich umgibt, um sich selbst Pracht und Ehre zu verleihen. All das muss ins Feuer geworfen werden. Als der Herr Jesus am Kreuz zur Sünde gemacht wurde, hat Gott all diese Züge am Menschen gerichtet. Sein Drang nach Größe, nach Ansehen, nach Pracht und nach Ruhm. Das alles hat der Sohn Gottes in seinem Tod im Gericht getragen. Und daraus wurde das Entzündungswasser gemacht. Also die Asche dieser roten jungen Kuh, die Asche dieser Dinge, die da verbrannt waren, hat man ins Wasser gestreut. Und dieses Wasser hat man nachher auf die Leviten gesprengt. Das heißt, dass das Wort Gottes in der Kraft des Geistes Gottes uns die Bedeutung des Todes Jesu Christi vor Augen stellt. Und das reinigt uns. Das reinigt uns. Das lässt uns doch allen eigenen Stolz, alle Geltungssucht, alle Ehrsucht, allen Geltungstrieb verabscheuen. Als etwas, das unter dem Zorn Gottes steht. Als etwas, das Gott an seinem Sohn richten musste. Und wie wichtig ist diese Gesinnung, gerade bei einem Leviten, bei jemand, der Gott dienen will. In der Gegenwart Gottes, im Dienst, im Haus Gottes ist kein Platz. Ich sage es wiederum, für menschliches Ansehen, menschlichen Ruhm, für Ehrgeiz, kein Platz für diese Dinge. Dann musste das Schermesser über das Fleisch gehen. Also das Messer musste angesetzt werden, neutestamentlich. Heißt das sicher, dass wir mit dem Schwert des Geistes alle Auswüchse des Fleisches ablegen sollen. Kolosser 3, 5, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Römer 8, 13, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Also das Gericht des Wortes Gottes selbst aussprechen über all diese Regungen des Fleisches und ablegen. Ablegen. Nicht sagen, Herr, nimm mir das weg. Ablegen. Und wenn Gott sagt, legt ab, dann befähigt er uns auch abzulegen. Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, welche Götzendienst sind. Und dann Vers 8, jetzt aber legt dies alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Also ablegen. Und die Opfer, die sie darbrachten bei der Einsetzung zum Dienst, stellen jedes Mal das Leben oder den Tod des Herrn vor Augen. Das Speisopfer, das Leben des vollkommenen Dieners. Lest das in den Evangelien. Lest die Evangelien und beschäftigt euch mit dem Herrn, wie er gewandelt ist, wie er geredet hat, wie er gedient hat. Und das wird unsere Herzen bewegen, ergreifen und wir werden den Wunsch haben, ihm ähnlicher zu sein, auch in unserem Dienst. Sündopfer, tiefes Bewusstsein der eigenen Verderbtheit, tiefes Bewusstsein unserer völligen Unwürdigkeit, unserer Untauglichkeit. Der Herr Jesus wurde zur Sünde gemacht, unseretwegen, weil wir vor Gott so verderbt und so untauglich sind. Römer 12, Vers 3 sagt auch etwas über Selbstgefälligkeit oder Einbildung oder Anmaßung. Römer 12, Vers 3, gerade wo es um Dienst geht. Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Und das Brandopfer, die Hingabe des Herrn Jesus im Tod an seinen Gott. Alles das Vorbild der vollkommenen Hingabe, die Gesinnung des wahren Dieners, der auf dieser Erde und in seinem Tod Gott verherrlichen wollte, ihn verherrlichen wollte und nichts anderes. Und möchte das doch auch unser Sinnen, Denken, Wünschen und Trachten erfüllen, dass wir wirklich Gott ehren wollen, dass er geehrt wird, dass er verherrlicht wird durch all unser Dienen.